ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wir sind in Dingel oder vielleicht besser auf Dingel heute inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Dingel ist eine Halbinsel im äußersten Westen Irlands, die wie ein Finger in den Atlantik ragt und die nicht weniger als die raue Schönheit Irlands bezeichnen. Sanfte Hügel, schroffe Klippen, kleine alte Dörfer mit bunten Häusern, das zeichnet Dingel aus. Wir lernen gleich Gaelic Football kennen und sind auf den Blasket-Inseln, den Blasket-Islands. Die liegen noch mal draußen vor der Dingel-Halbinsel, irgendwo im Atlantik. Ganz schön weit draußen auf jeden Fall das alles. Auf die Reise gemacht hat sich Matthias Schuch. Hallo Matthias.
Moin.
Moin Matthias, sag mal, wie hat es dich nach Dingel verschlagen oder auf Dingel, in Dingel, wie heißt das eigentlich?
Naja, also es ist eine Halbinsel, eigentlich ist man in Dingel, man muss aber ein bisschen aufpassen, weil der Hauptort dieser Halbinsel heißt auch Dingel, Dingeltown, das heißt sowohl die Halbinsel als auch die kleine Stadt heißen Dingel. Dementsprechend, wenn man sagt auf Dingel, ist klar, man ist auf dieser Halbinsel, wenn man sagt in Dingel, könnte man in der Halbinsel oder in der Stadt sein. Ich glaube, es ist beides richtig.
Gut, dann waren wir jetzt mal eben in Dingel. Bist du Irland-Kenner?
Ich bin überhaupt kein Irland-Kenner. Ich bin auch noch nie in Irland gewesen. Ich hatte ganz, ganz großes Glück, dass es einen Irland-Kenner gab. Mein Kollege Job Wösten, auch NDR-Autor und Filmemacher, der fährt da nämlich schon seit Jahrzehnten hin und hat seit Jahrzehnten davon geträumt, von diesem Sehnsuchtsort, den er wirklich heiß und innig liebt, mal eine Reportage zu machen. Und als er tatsächlich dann die Chance hatte, die Reportage zu machen, hat er gesehen, das ist ein Riesenprojekt und, da bin ich ihm unendlich dankbar für, hat gesagt, das kann man auch zu zweit machen und hat mich dann gefragt, ob ich mit will. Und ich war wirklich vorher noch nie in Irland. Natürlich, klar, man hat so seine Klischees und Vorstellungen. Ich finde es auf einer Karte, bin noch nie da gewesen. Und dann sind wir da eben zu zweit hingefahren als zwei Reporter. Ein alter Hase, der das alles kennt, liebt, die Kontakte hat. Und ich als der Neuling, der das alles mit neuen Augen sehen durfte und ja, so ein bisschen den neuen Blick hatte. Und das ist natürlich ein Geschenk und ein ganz, ganz tolles Abenteuer.
Sehnsuchtsort Dingel, hörst du schon so ein bisschen begeistert an, würde ich sagen. Kannst du denn Dingel so vorbehaltlos als Reiseziel empfehlen oder ist das eben doch ein bisschen was für Kenner?
Naja, es kommt drauf an, was man von einem Urlaub erwartet. Wenn man drei Wochen am Strand liegen und Cocktails schlürfen will, ist es sicherlich nicht der perfekte Reiseort. Ansonsten würde ich es aber uneingeschränkt empfehlen. Es ist eine wunderschöne, tolle Landschaft, die sehr urwüchsig ist, die sich tatsächlich so anfühlt, wie mein Klischee von Irland ein bisschen war. Du hast schon gesagt, da sind kleine Häuser in alten Orten, da sind Fischerdörfchen, da sind steile Berge und Klippen, da ist der raue Atlantik. Das ist alles wirklich sehr wunderschön. Und gleichzeitig ist es ein Ort, der touristisch durchaus ordentlich erschlossen ist, ohne dass es sich übertouristisch anfühlt. Zumindest wir waren nicht in der Saison da. Kann sein, dass es vielleicht in der Hauptsaison noch ein bisschen anders ist. Aber es ist so eine ganz charmante Mischung aus einer tollen Landschaft, netten, wunderbaren Menschen, viel Kultur und eben genug touristischer Infrastruktur, dass man sich da auch gut zurechtfinden kann, dass man sich viel angucken kann, viel erleben kann, auch viel draußen machen kann. Also ja, ich würde es uneingeschränkt empfehlen.
Viel erleben, sagst du. Wie sind denn die Menschen in Dingel, auf Dingel, die Iren überhaupt, eher so ein bisschen reserviert, abwarten oder ist das eher ein Klischee?
Ja, also es gibt ja verschiedene Klischees von Iren, finde ich. Und das eine ist ja wirklich, ja, gerade da draußen auf dem Land, die sind weit weg, das sind alles vielleicht etwas knorrige, eigenbrötlerische Menschen. Aber es gibt ja auch dieses andere Klischee der Iren, die musikalisch sind, die alle ein bisschen Geschichtenerzähler sind. Und das ist mein Eindruck, das merkt man da tatsächlich sehr viel mehr. Also ich hatte auch ein bisschen die Vorstellung, man kommt da hin und das ist so das Ende der Welt, die Leute sind auch so. Nein, sind sie überhaupt nicht. Also ein schönes Beispiel, das ich ganz, ganz interessant fand, war Gabriel Cavanaugh, ein Schäfer. Den werden wir auch im Lauf dieser Sendung noch kennenlernen. Und im Vorgespräch am Telefon war der ganz kurz angebunden. Kurzer E-Mail-Kontakt, wirklich, das war aufs Minimum beschränkt. Und ich hatte schon so im Hinterkopf diese Angst, wenn wir da mit dem Kamerateam auftauchen. Oh Gott, der kriegt die Zähne nicht auseinander. Das wird einer, der sagt nichts, der erzählt nichts, der steht einfach da, der hat kein Interesse an Interaktion. Und dann kommen wir dahin und dieser Mann ist ein Entertainer. Das ist ein vierschrötiger Kerl in Gummistiefeln, der steht zwischen seinen Schafen. Und er hat eine Stimme wie ein Opernsänger und er brüllt seine Sätze halb, hat eine riesige Gestik und er ist ein bisschen sentimental und hat furchtbar viel zu erzählen. Und ja, das ist tatsächlich so, diese Leute sind sehr offen, die haben viel zu erzählen und sie sind unterhaltsam dabei, es sind keine Schwätzer. Und eine zweite Gruppe, die tatsächlich sehr stark in Dingle vertreten ist, sind die Auswärtigen, die Expats, kann man sagen, Menschen, die zugezogen sind, weil Dingle ist offensichtlich ein Sehnsuchtsort für ganz viele. Es gibt auch sehr viele Deutsche, die da leben, die sich da wirklich dauerhaft niedergelassen haben, weil sie sagen, dieser Ort ist so besonders, der fühlt sich an, der hat was Magisches. Und diese Leute sind oft auch sehr weltoffen, sehr bisschen alternativ, viele Künstler, viele Kunsthandwerker, die dann auch so eine eigene Note in dieses sonst sehr traditionell geprägte Stück Landschaft bringen, was aber wunderbar zu dieser Tradition passt.
Wir starten jetzt unsere Dingle-Tour vor Dingle auf den Blasket-Inseln und lernen damit zusammen mit Matthias Schuch gleich einen typischen Westküsten-Irländer kennen.
Zügig pflügt das kleine Charterboot durch die bleigrauen Atlantikwellen. Es ist noch früh an diesem kalten, windigen Morgen auf See. Hinter uns im Osten geht gerade erst die Sonne auf. Zu unserer Rechten zieht Dunmore Head vorbei, der westlichste Punkt des irischen Festlands. Wir sind auf dem Weg zu einem der abgelegensten Orte in ganz Irland, an Blasket Moor, die größte der Blasket-Inseln. Die unbewohnte Inselgruppe liegt ein paar Kilometer vor der Dingle-Halbinsel im Atlantik. Wobei, unbewohnt war sie nicht immer. Bis in die 50er Jahre hinein lebte dort noch eine kleine Gemeinschaft von Fischern und Bauern. Heute sind nur noch die Ruinen ihrer Häuser übrig. Ein Stück irische Vergangenheit, das man nur mit einer einstündigen Überfahrt besuchen kann. Unser Führer über die Insel steht neben mir an der Reling. Lorcan O'Kennedy ist ein stämmiger Mann um die 60. Er war Fischer, später Funktionär im irischen Fischereiverband und ist seit ein paar Jahren Direktor des Blasket Center auf dem Festland, einem Museum und Archiv, das dem Andenken der verlorenen Inselgemeinde gewidmet ist. Während unser Ziel langsam im Licht der ersten Sonnenstrahlen näher kommt, umspielt ein leichtes Lächeln seine Lippen. Für Lorcan ist dieser Ort ein Stück zu Hause.
Es ist immer ein Erlebnis, hierher zu kommen, weil die Insel so eine Bedeutung hat, auch für mich persönlich. Ich habe eine familiäre Verbindung. Mein Urgroßvater ist hier geboren. Ich selbst komme schon seit über 50 Jahren her. Und es ist heute noch immer so großartig wie beim ersten Mal.
Während er das erzählt, zieht die Insel an uns vorbei. Ein grüner, steiler Berg im Meer, an dessen Hang ein paar Dutzend alte Häuschen stehen. Von vielen sind nur noch Mauerreste übrig. Ein paar sind besser in Schuss, mit grauen Schieferdächern und weiß gekalkten Wänden. 5 Minuten später legen wir an. Über eine steile, glitschige Treppe in den Klippen unter dem Dorf tasten wir uns aufwärts. Lorcan führt uns zielstrebig zu einem der am besten erhaltenen Häuser. Während der Sommermonate ist es Anlaufpunkt für die wenigen Tagesgäste, die es auf die Insel schaffen. Im Inneren des Hauses 2 kleine Räume, ein Tisch, ein paar Stühle, schlichte Einrichtungsgegenstände. So haben die Menschen hier auf den Blaskets über Jahrhunderte gelebt, erklärt Lorcan.
It's a very simple fisherman's house, you know.
Das ist das Haus eines Fischers. Der Kamin war die einzige Heizung. Elektrizität gab es natürlich nicht. Eine ganze Familie hat hier gelebt. Vielleicht 6, 7, 8 Menschen. Ihr Leben war sehr einfach, sehr genügsam, ohne viel Geld oder Komfort. Aber sie hatten eine ausgeprägte eigene Kultur, Geschichte und Folklore und ein unglaubliches Wissen über die Natur.
An incredible understanding of nature.
Dass man heute überhaupt noch so viel über das Leben der Inselbewohner weiß, liegt vor allem an den Schriftstellern unter ihnen. Obwohl sie einfache Fischer und Bauern waren, schrieben überraschend viele von ihnen Ende des 19. Jahrhunderts Berichte auf Gälisch über ihren Alltag auf der Insel. Ein literarischer Schatz, sagt Lorcan, der das harte Leben der damals mehr als 150 Inselbewohner lebendig hält.
You had no electricity, no running water, no shop.
Es gab keinen Strom hier, kein fließend Wasser, keine Geschäfte, keinen Arzt, keine Krankenschwester. Es gab gar nichts. 1920 lebten hier noch 180 Menschen, aber die Bevölkerung schrumpfte rapide. Erst gingen die Frauen, die ahnten, dass es auf dem Festland eine andere Welt gab, fließend Wasser und schöne Kleider und Geschäfte. Und die Männer folgten ihnen. Ende der 40er lebten nur noch 25 Menschen hier. Und schließlich wurde die Insel 1953 endgültig aufgegeben.
Der Ort macht nachdenklich. Schweigend folgen wir Lorcan auf dem Pfad durch das Inseldorf, zwischen den alten, moosbewachsenen Mauern hindurch, die an eine längst verlorene Zeit erinnern. Ein melancholisches, aber auch ein schönes Erlebnis. Auch Lorcan empfindet das offensichtlich so, obwohl er schon so oft hier war. Nach ein paar Minuten bleibt er vor einer der Ruinen stehen. Vier Wände aus grobem Feldstein, mehr ist nicht mehr von dem Haus übrig. Aber man spürt, dass ihm dieser Ort etwas bedeutet.
Das ist das Haus, in dem mein Urgroßvater geboren wurde. Er ist dann aufs Festland gezogen, als er geheiratet hat, und ist bei einem Fischereiunfall ertrunken. Aber meine Großonkel und ihre Familien haben weiter hier gelebt, bis die Insel evakuiert wurde. Das macht es umso wichtiger für mich, die Insel zu erhalten.
Zum Abschluss unseres Inselbesuchs führt Lorcan uns noch den steilen Bergpfad hinter dem Dorf hinauf, auf den fast 200 Meter hohen Hügel, an dessen Flanke die Häuser stehen. Von hier oben hat man einen weiten Blick. In der Ferne die Gipfel des Festlandes, davor der unendliche blaue Atlantik, dessen Wellen im Sonnenlicht glitzern. Und direkt unter uns die verlassenen Häuser von Unblasket Moor. Ein Schaufenster in ein verlorenes, fast vergessenes Stück irische Geschichte.
Matthias, nach so einem Besuch auf den Blasket-Inseln, weit, weit draußen, fühlst du dich buchstäblich so ein bisschen aus der Welt gefallen?
Ja, unbedingt. Also man muss sich das vorstellen. Man sitzt auf diesem kleinen Boot, fährt aus dem Hafen der kleinen Stadt Dingle raus an dieser Halbinsel vorbei, an Dunmore Head, das ist der westlichste Punkt Irlands, damit auch der westlichste Punkt Europas. Es ist klar, alles, was dann kommt, da sind noch diese paar Blaskets, die sind auch nicht weit von der Küste weg, die sieht man. Und dahinter ist nur noch das offene Meer, der offene Atlantik, da sind Tausende von Kilometer offenes Wasser. Und erst dann, irgendwann kommt Neufundland. Das fühlt sich auch ganz anders an als die Nordsee. Und ja, dieser Ort, wenn man da hinkommt, der ist wirklich von einer Melancholie, von einer, ja, man kann sagen, er fühlt sich wirklich an, als wäre das ein Stück Vergangenheit, ein Stück früher, der da konserviert ist, auf dieser Insel am äußersten Ende der Welt. Du stehst da und es ist vollkommen klar, dieser Ort ist etwas Besonderes. Dieser Ort ist nicht Teil der normalen Welt, in der du lebst und arbeitest. Und das ist ein unglaubliches, tolles Gefühl.
Ein Stück konserviertes Früher, ganz genau. Kehren wir mal zurück aufs Festland, auf die Halbinsel Dingle zumindest. Wir lernen gleich Gaelic Football kennen. Sport in den abgelegenen Orten, in den Dörfern, ein großes, wichtiges Thema?
Ein sehr großes, ein sehr wichtiges Thema. Gerade diese kleineren Orte auf der Halbinsel, das sind alles noch sehr enge Communities. Also da sind die Menschen wirklich noch sehr nah beieinander. Und der Sport ist so ein bisschen das Bindeglied. Und der Sport, den alle da spielen, ist eben nicht wie bei uns, normaler, in Anführungszeichen, Fußball, sondern dieser Gaelic Football. Also eine Sportart, die auch ein Stück Kultur ist, die gerade auch im Hinblick auf die irische Geschichte, die ja mit der Besetzung durch England bzw. Großbritannien auch eine sehr eigene ist, der ein sehr großes, wichtiges Stück Identität ist. Und bei Gaelic Football kommt eben noch dazu, die sind nicht so organisiert, die Clubs, wie das bei uns in Deutschland ist, gerade auf den oberen, wichtigen Ebenen, also da, wo man dann auch die großen Clubs spielen, sondern die sind nach Grafschaften organisiert. Das ist so ein bisschen so, als würde in Deutschland nicht Borussia Dortmund gegen Bayern München spielen, sondern das Bundesland Bayern gegen das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Also für die alle ist das so wichtig, weil es ist ein Stück Heimat, es ist ihre Grafschaft und diese Sportart drückt das eben unglaublich aus.
Auch davon scheinst du mir irgendwie begeistert zu sein. Interessant, ja. Wenn ich jetzt als Urlauber in Dingle unterwegs bin, auch noch sportbegeistert, sollte ich mir ein Ticket für Gaelic Football besorgen oder bleibe ich da fremdletzig auf der Tribüne?
Ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was man will. Also ich habe mir mein erstes und bisher einziges Gaelic Football Spiel sehr bewusst angeguckt, ohne mich vorher in die Regeln einzufuchsen, weil ich mir gesagt habe, ich will einfach mal sehen, wie das ist. Und da sitzt du da und verstehst vieles nicht. Du siehst aber, dass rund um dich rum Menschen sind und es war auf einem kleinen Sportplatz in einem kleinen Ort auf der Dingle-Halbinsel in Galeras, wo das eben ganz wichtig ist und um dich rum sind ganz viele Profis, wie das so ist bei Kennern einer Sportart, die genau wissen, worum es geht und du selbst bist da und weißt nicht genau, warum das jetzt ein Tor war oder warum das jetzt mehr Punkte gibt und warum die das machen. Traust dich aber auch nicht zu fragen, weil du willst dich ja nicht als ich sag mal, Trottel oder Unwissender orten. Und dazu kommt, ganz viele von denen sprechen auch Gälisch. Gälisch ist auch die Arbeitssprache auf dem Feld. Das heißt, man versteht auch nichts, sondern steht so dazwischen und fühlt sich so ein bisschen fremd, aber gleichzeitig nicht unfreundlich fremd. Also ich sag mal, wenn man dieses Erlebnis haben will, ja, das kann man und das sollte man machen. Das, finde ich, ist ein Stück Kultur, das man da mitnehmen kann. Wenn man sagt, Sport interessiert mich nicht und wenn ich die Regeln nicht kenne, dann erst recht nicht, dann geht's, glaube ich, auch ohne Gaelic Football.
Wir lassen uns jetzt mal drauf ein und erleben etwas und sind mit Matthias Schuch in Fiontra. Der Ball ist frei.
Gut 30 junge Männer in bunten Trikots scharen sich um die Bronzestatue eines Sportlers. In dynamischer Pose mit Ball in der Hand. Und machen Selfies. Was aussieht wie das Vorgeplänkel einer großen Sportveranstaltung, spielt sich auf dem Parkplatz eines kleinen Pubs mitten im Nirgendwo ab. Das Port de O'Shea's liegt idyllisch zwischen Wiesen und mit Meerblick im irischen Dörfchen Fionn Tra. Dass die sportbegeisterten Ausflügler ausgerechnet hier gelandet sind, ist allerdings kein Zufall. Denn das Port de O'Shea's ist nicht nur irgendein Landpub, sondern eine der wichtigsten Pilgerstätten für eine Sportart, die innerhalb Irlands jedes Kind kennt und außerhalb des Landes fast niemand. Gaelic Football, ein dynamischer Sport irgendwo zwischen Fußball und Rugby, bei dem die Spieler den Ball zwar mit den Händen tragen dürfen, ihn aber auch regelmäßig kicken müssen. Was dieser Sport hier bedeutet, wird klar, wenn man den Gastraum des Port de O'Shea's betritt. Die gemütliche irische Kneipe hat etwas von einem Museum. Unter der Decke baumeln alte Fußballschuhe mit Stollen, an den Wänden hängen alte Trikots und Trophäen und unzählige Fotos mit Sportszenen und Sportlern. Auf den meisten dieser Bilder ist ein stämmiger Mann mit Zahnlücke zu sehen, Port de O'Shea. Eine Lichtgestalt des Gaelic Football, erklärt sein Sohn Port de Junior. Der schlanke N20er mit dem schüchternen Lächeln führt den Pub zusammen mit dem Rest der Familie, ganz im Andenken seines berühmten Vaters.
Er hat diesen Pub 1985 erbaut. Leider ist er 2012 gestorben. Und er war eine Legende im Gaelic Football. In den 70ern und 80ern hat er für die Mannschaft der Grafschaft Kerry gespielt. Nach seiner aktiven Karriere hat er sie auch trainiert. Als Spieler hat er 8-mal die irische Meisterschaft mit Kerry gewonnen und dann noch 2-mal als Trainer.
Der Glanz dieser Legende lockt offenbar immer noch viele Menschen in die kleine Bar an der Atlantikküste. Altgediente Fans, die sich noch an die großen Tage von Port de O'Shea erinnern können, aber eben auch junge Football-Begeisterte. Dazu begrüßen Port de Junior und sein Team auch viele irischstämmige Besucher aus aller Welt. Für sie alle ist der Sport ein Stück Heimat, sagt er.
Das bedeutet unendlich viel für viele Iren. Es ist eben unser Nationalsport, wobei er besonders viel hier in der Grafschaft Kerry bedeutet. Wir sind stolz darauf, das beste Footballteam zu haben. Wir sagen immer, die Eltern jedes kleinen Jungen und jedes kleinen Mädchens, das in einem Krankenhaus in Kerry geboren wird, wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ihr Kind mal für die Mannschaft von Kerry spielt. Also ja, da ist viel Leidenschaft dabei.
That's how passionate the people are about the sport.
Gespielt wird Gaelic Football aber nicht nur in Kerry, sondern praktisch überall in Irland. Das Spiel um die Meisterschaft findet seit Jahrzehnten vor ausverkauften Rängen im 80.000 Zuschauer fassenden Croke Park Stadion in Dublin statt und wird zusätzlich noch von Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt gesehen. Doch genauso wichtig wie diese große Bühne ist für den Gaelic Football auch die lokale Ebene mit den Traditionsvereinen auf dem Land. Wie ernst die Menschen hier ihren Football nehmen, zeigt sich knapp 5 Kilometer von Port de O'Shea's Pub entfernt. Auf dem Trainingsplatz des lokalen Gaelic Football Teams Angeltacht. Obwohl es ein grauer, verregneter, kalter Nachmittag unter tiefhängenden irischen Wolken ist, sprinten 25 Spieler in Trainingstrikots und kurzen Hosen über den Platz und trainieren Spielzüge und Pässe. Die Arbeitssprache ist Gälisch. Gerade üben die Spieler, den Ball in vollem Lauf von der eigenen Fußspitze abprallen zu lassen und dann wieder mit den Händen zu fangen. Alle 4 Schritte muss der Ball mit dem Fuß gespielt werden, erklärt Co-Trainer Fergal O'Shea. Das braucht viel Koordination.
You can catch the ball, you can kick the ball.
Du kannst den Ball mit der Hand fangen und du kannst ihn mit dem Fuß spielen. Aber du musst ihn halt möglichst oft kicken. Deswegen heißt es ja auch Football. Im Unterschied zu Fußball gibt es keinen Abseits. Deshalb können die Spieler sich beim Passen auch schon vor dem Ball positionieren. Zusammen mit der Regel, dass Spieler den Ball auch tragen dürfen, macht das das Spiel sehr anspruchsvoll, gerade bei den Pässen und dem Positionsspiel.
Obwohl heute eigentlich nur ein normales Training ist, geben die Spieler alle Vollgas, hängen sich auch im Übungsspiel richtig rein. Kein Wunder, meint Fergal, schließlich stehe am nächsten Wochenende das Lokalderby gegen die Nachbarmannschaft von der anderen Seite der Berge an. Und Gaelic Football, sagt er, spielt man niemals nur für sich selbst.
Jede Gegend, jede Gemeinde hat ihr eigenes Team. Das ist immer auch ein großes Stück lokale Identität, die bis heute unheimlich wichtig ist. Deshalb gilt, wenn du für deinen Heimatclub spielst, dann spielst du immer auch für jede und jeden in deiner Gemeinde. Die kommen vielleicht nicht alle zum Spiel, aber egal, ob du gewinnst oder verlierst, es interessiert jeden im Ort.
Rund 300.000 aktive Gaelic-Football-Spieler gibt es zurzeit in Irland. Und auch wenn die meisten, wie auch das Team von Angeltacht, unterklassig spielen, träumen viele von ihnen davon, vielleicht irgendwann einmal für ihre Grafschaft im Endspiel um die irische Meisterschaft auflaufen zu dürfen. So wie einst die lokale Legende Paddy O'Shea.
Matthias, wir haben noch nicht drüber geredet, müssen aber mal eben. Wovon lebt man eigentlich hier? In Dingel, auf Dingel, nur vom Tourismus wahrscheinlich nicht, ne, oder?
Naja, also es ist schon sehr viel Tourismus. Man sieht dieser Gegend auch an, dass es traditionell eine sehr karge, arme Gegend ist. Also die Menschen waren früher vor allem Fischer, haben sich irgendwie selbst versorgt. Inzwischen gibt es natürlich auch relativ viel kleines Handwerk, auch viel Kunsthandwerk, viele Künstler. Das hat auch mit den Expats zu tun, über die wir ja schon kurz geredet haben. Aber der Tourismus macht tatsächlich sehr, sehr viel aus. Aber es ist eben kein Massentourismus. Und jenseits davon, ganz wichtig, das merkt man auch heute noch, ist eben diese Landwirtschaft. Also einerseits ein bisschen Potato Farming, das ist ja sehr irisch, also Kartoffelanbau, ein bisschen, Feldfrüchte, aber es sind hohe, schroffe Berge, es ist viel Grün, es sind viele Wiesen, eben auch eine traditionelle Schäferei, die teilweise auch wieder ein bisschen touristisch ist. Es gibt ganz oft die Möglichkeit, dann anzuhalten als Touri mit seinem Mietwagen und mal ein Lamm zu streicheln, wenn man das möchte. Aber dass da eben tatsächlich auch noch traditionell Landwirtschaft eine Rolle spielt, das ist sehr offensichtlich, gerade wenn man über diese kleineren Orte fährt.
Auf die Landwirtschaft und das harte Geschäft des Schafehütens kommen wir ja gleich noch. Bleiben wir eben noch mal beim Tourismus. Wie sieht es aus, wenn ich da unterwegs bin mit Unterkünften? Finde ich spontan was?
Ich glaube, ich wäre ein bisschen vorsichtig. Es gibt viele Unterkünfte, aber sehr wenig große Hotels, sehr wenig Massentourismus, der so klassisch mit ganz großen Häusern ist. Das heißt, man hat ganz viele kleine Beds and Breakfasts, man hat Ferienwohnungen, man hat Pensionen. Das ist alles sehr schön und sehr schnuckelig, teilweise auch in wunderschönen Häusern. Aber es bedeutet eben auch, dass man spontan vielleicht lange suchen muss oder vielleicht auch mal gerade in den kleineren Örtchen auf der Halbinsel Pech haben kann. Mein Tipp wäre, glaube ich, im Zweifelsfall lieber sich vorher schon mal zu informieren. Dann findet man auch das schönste Bed and Breakfast in dem hübschesten alten Fischerhäuschen irgendwo an der Bergseite und zumindest so die Eckdaten einfach schon zu planen und vorzubuchen.
Dann jetzt mal zurück zu den Schafen, eben schon erwähnt. Die hüten wir jetzt am Slearhead Drive.
So klingt es am Ende der Welt. Oder zumindest am Ende Irlands. Im äußersten Zipfel der Dingle-Halbinsel windet sich der Slearhead Drive, eine alte, enge Landstraße, durch die wildromantische Küstenlandschaft. Links der Fahrbahn fällt das Land steil zum Atlantik hinab, der mit tosenden Wellen gegen die Basaltklippen schlägt. Und rechter Hand der Mount Eagle, ein 500 Meter hoher Bergrücken mit grünen Flanken. Hier draußen, 10 Kilometer westlich der Kleinstadt Dingle, wirkt die Halbinsel wie aus der Zeit gefallen. Alle paar hundert Meter steht ein einsames Haus im Hang, dahinter weiden Schafe. Und zwischen den Schafen? Seltsame Gebilde aus grobem Stein, die zu meterhohen Rundkuppeln aufgeschichtet sind. Nach oben verjüngen sie sich. Meistens haben sie einen einzigen niedrigen Eingang. Von weitem sehen sie ein bisschen aus wie riesige Bienenstöcke aus Stein. Deswegen auch ihr englischer Name. Beehive Huts, also Bienenstockhütten, erklärt Aidan O'Halloran. Auf seinen Weiden stehen gleich mehrere der prähistorisch anmutenden Gebäude.
Ihr irischer Name ist Clochan. Sie sind bis zu 1400 Jahre alt und werden als frühe Häuser der christlichen Missionare angesehen, weil sie aus dieser Zeit kommen. Es gibt total viele von ihnen auf der Halbinsel. Hier wächst sehr wenig Holz wegen des rauen Klimas. Also mussten die ersten Siedler mit Steinen von den Berghängen bauen. Davon gibt's mehr als genug.
Besonders bequem war das Leben der ersten christlichen Missionare wohl nicht. Aus der Nähe wird klar, wie spartanisch die Steinhütten sind. Trotzdem wurden bis in die Neuzeit hinein neue Exemplare errichtet. Eins davon steht direkt neben Aidans Haus. Es sieht aus wie die historischen Monumente, ist aber vollgestopft mit landwirtschaftlichen Geräten und alten Fahrrädern.
Das hier ist eine moderne Beehive-Hütte. Sie wurde vor ungefähr 170 Jahren gebaut. Man hat einfach in diesem Stil weitergebaut. Der Grund liegt auf der Hand. Du kriegst quasi umsonst eine Scheune, musst keine Baumaterialien kaufen. Nimm einfach die losen Steine, die sowieso auf deinem Land liegen.
Diese Art von Pragmatismus ist typisch für die Menschen in diesem kargen Landstrich zwischen Berg und Meer, meint Aidan. Seit Jahrhunderten würde man eben versuchen, mit dem auszukommen, was man habe. So ähnlich sieht das auch Aidens Nachbar Gabriel Cavanaugh. Der kräftige Mann mit den Gummistiefeln und den kurzen grauen Haaren ist einer der letzten Schäfer am Mount Eagle. Er ist gerade auf dem Weg zu einer seiner Weiden. Zusammen mit Rose, einer kleinen schwarz-weißen Hütehündin.
Come on, Rose.
Good girl. Die offensichtlich noch etwas zu unkonzentriert und neugierig ist.
She's being trained at the moment. She's only 11 months old.
Ich trainiere sie im Moment noch. Sie ist erst 11 Monate alt und hat vielleicht ein Viertel ihrer Ausbildung hinter sich. Es dauert 3 Jahre, einen guten Hütehund zu trainieren. Eine lange Zeit. Eigentlich nehme ich gar keine Weibchen. Aber ich habe sie umsonst gekriegt. Sie macht sie schon ganz gut, aber manchmal muss ich sie noch zügeln. Aber das wird schon.
Für die Trainingsstunde mit Rose hat Gabriel eine kleine Übungsherde aus 15 Schafen zusammengestellt, die schon auf der Weide warten.
Wir üben jetzt auf Kommando anhalten, links rumgehen, rechts rumgehen. Manchmal hört sie noch nicht auf mich. Dann werfe ich meine Mütze in die Luft, um sie von den Schafen abzulenken. Und wahrscheinlich werde ich hin und wieder auch etwas lauter werden.
Alright.
Auf Gabriels Signal hin stürmt Rose los, wie ein geölter Blitz auf die Schafe zu, während Gabriel von Weitem seine Kommandos gibt.
Come by, Rose, come by.
Die Schafe laufen im Pulk, während Rose überall gleichzeitig zu sein scheint. Manchmal ist sie allerdings noch etwas übereifrig und ignoriert Kommandos.
Sit down.
Insgesamt schlägt sich der junge Hund aber wacker und hat die Schafe gut im Griff.
Walk on. Good girl.
Nach gut 30 Minuten ist das Training zu Ende.
Rose, heel. Rose, good girl.
Rose sitzt mit hängender Zunge im Gras und lässt sich von Gabriel streicheln und loben.
8 von 10
Punkten gebe ich ihr. Gar nicht übel für einen 11 Monate alten Hund, den du umsonst gekriegt hast.
Aber auch wenn er mit Rose und dem Training zufrieden ist, die Zukunft macht Gabriel ein bisschen Sorgen, erzählt er.
Where I'm standing here now, my father stood, my grandfather, great grandfather and so on.
Wo ich jetzt stehe, hat schon mein Vater gestanden, mein Großvater und so weiter. Wir waren schon immer hier, meine Familie, seit Anbeginn der Zeit. Ich denke an all die Generationen vor mir und ich bin der Letzte. Keine Ahnung, was mit der Farm passiert, wenn ich mal ins Gras beiße. Du kannst kein Geld mehr mit Schafen verdienen und keins mit Wolle. Eine Schande ist das.
Trotzdem, Gabriel hat nie daran gedacht, etwas anderes zu machen. Hier draußen ist sein Leben, sagt er.
Ich könnte gar nicht in einem Büro arbeiten oder für jemand anderen.
Dann zeigt er auf die Steilküste und den Ozean, nur ein paar hundert Meter entfernt.
Wo würdest du so einen Ausblick in einem Büro kriegen? Und dazu die frische Brise vom Meer. Wie könnte man diesen Ort verlassen? Ehrlich gesagt, ich habe nicht mal einen Reisepass. Wir sind glücklich hier draußen. Mein Hund und ich.
Matthias, wer jetzt auch raus aus dem Büro möchte und Irland auf dem Plan hat, wohin muss man noch nach ein paar Tagen Dingle? Man kann sich ja nicht nur auf Dingle beschränken wahrscheinlich. Ne?
Also die ganze irische Westküste ist ja ziemlich ursprünglich und sehr hübsch. Auch der Slayhead Drive, über den wir gerade schon gesprochen haben, ist Teil des Wild Atlantic Way, also dieser ewig langen Küstenstraße, die an den schönsten, pittoreskesten Küstenabschnitten Westirlands am Atlantik entlang führt. Das ist wunderbar und mein persönlicher Tipp wäre tatsächlich, tatsächlich, wenn man da unterwegs ist, auf jeden Fall auch die Wanderschuhe einpacken. Denn Dingel an sich, die ganze Gegend ist überraschend bergig. Der höchste Berg auf der Dingelhalbinsel ist fast 1000 Meter hoch. Da kann man richtig bergwandern. Und das Besondere an diesen Bergen ist, die sind schroff, man hat Blick nach unten. Man steht halt in fast 1000 Meter Höhe und sieht unter sich den Atlantik. Und das hat man nicht so oft. Also ich glaube, man kann sehr viel Zeit allein in Dingel verbringen, aber der Rest Irlands ist auch schön. Und auf jeden Fall, wenn man das mag, die Wanderschuhe mitnehmen und nochmal raus, auch in die Berge, nicht nur an der Küste sein. Das ist einzigartig und sehr, sehr ursprünglich.
Wandern, Schafe hüten, Gaelic Football, na zumindest gucken, nicht spielen wahrscheinlich. Wir haben Dingel kennengelernt mit Matthias Schuch. Matthias, danke dir für die Begeisterung.
Sehr gerne.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Konrad Winkler, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Von NDR Info.